Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Hallo und guten Tag. Heute kommt das Gespräch von der Buchmesse in Frankfurt am Main. Und hier mit auf der Bühne ist unser heutiger Gast, Hasnain Kasim, Journalist und Buchautor. Deutscher Journalist und Buchautor mit indisch-pakistanischen Eltern. Sein jüngstes Buch, gerade erschienen, heißt Deutschland-Tour. Es handelt sich um einen politischen Bericht von seiner Fahrradtour quer durch Deutschland. Erstmal herzlich willkommen, Hasnain Kasim.
Vielen Dank. Dankeschön.
Das ist ja nicht das erste Buch, in dem Sie sich an Deutschland und an Ihrem Verhältnis zu Deutschland abarbeiten. Hier heißt es gleich vorne, das Land, mit dem ich immer mal wieder hadere, das ich aber auch mag. Und ich dachte, wir fangen das Gespräch mal mit so einer kleinen deutschen Ortsbestimmung an. Okay, geht ganz schnell.
Okay, gern.
Moin oder Grüß Gott?
Im Moment mehr Grüß Gott als Moin.
Warum?
Weil ich in Österreich lebe und außerdem auch viele Jahre in Süddeutschland gelebt habe, in Baden-Württemberg, und irgendwie ist dieses Grüß Gott in mir übergegangen.
Aha. Frikadelle, Bulette oder Fleischpflanzerl?
Fleischpflanzer.
Ist vollkommen abgekommen vom Norddeutschen. Berliner oder Pfannkuchen?
Berliner.
Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Elbe oder Rhein?
Elbe.
FDP oder Grüne?
Im Moment eher FDP.
Neckar oder Oder?
Neckar.
Grünkohl oder Saumagen?
Grünkohl.
Und was nervt Sie an Deutschland?
Ach, was nervt mich an Deutschland? Mich nerven die Debatten, die wir im Moment führen, die Art und Weise, wie wir sie führen, dass wir ständig unterscheiden, in welches Lager gehörst du. Ehrlich gesagt, was mich am meisten nervt, sind diese identitätspolitischen Debatten, die ja eher so aus dem angloamerikanischen Raum rüberkommen zu uns. Und ich bin aufgewachsen mit der Maßgabe, dass Hautfarbe, Religion, Herkunft keine Rolle spielen sollen. Und jetzt spielt nicht nur all das eine Rolle, sondern zusätzlich auch noch Geschlecht, sexuelle Orientierung und so weiter. Das nervt mich, weil es ist mehr ein zerfallenen Einzelteil, als dass wir miteinander irgendwie versuchen, was Gemeinsames auf die Beine zu stellen.
Was ist toll an Deutschland?
Toll an Deutschland ist, dass es Menschen ermöglicht, so zu sein, wie sie sein wollen, und dass im Grunde genommen innerhalb eines Rahmens jeder die Möglichkeit hat, sich zu entfalten, und dass natürlich viele Dinge eine Rolle spielen, also die Eltern, die Bildung der Eltern zum Beispiel, auch die finanziellen Möglichkeiten, aber ich sehe es zum Beispiel an mir selbst, meine Eltern hatten nie wahnsinnig viel Geld und trotzdem ist es möglich, eine vernünftige, ordentliche Schulbildung zu bekommen, eine universitäre Ausbildung zu bekommen und was aus sich zu machen.
Der Journalist und Autor Hasnain Kasim ist heute unser Gast hier im Deutschlandfunk Kultur auf der Frankfurter Buchmesse. Und er ist natürlich hier, um sein jüngstes Buch vorzustellen. Und üblicherweise würden wir natürlich darüber jetzt zuerst reden. Ich dachte aber, Herr Kasim, wir fangen mal vorne an. Also nach dem Motto, wer die Vergangenheit kennt, versteht manchmal die Gegenwart besser. Und vorne heißt in diesem Fall in Holland Twielenvliet. Das ist das Dorf, in dem Hasnain Kasim aufgewachsen ist, in der Nähe von Stade, was wiederum in der Nähe von Hamburg liegt. Ist das hübsch da in Holland Twielenvliet?
Selbstverständlich. Also ich kann gar nichts anderes sagen, weil ich da natürlich groß geworden bin. Das ist meine Heimat und ja, das ist sehr schön. Vor allen Dingen im Frühjahr, wenn die Kirschblüte ist und Apfelblüte, im Herbst, wenn Apfelernte ist, im Sommer, wenn die Kirschen sind, und im Winter sowieso, wenn da der Schnee an den Obsthöfen liegt.
Also liegt im alten Land im Obstanbaugebiet, ne?
Das ist eines der größten Obstanbaugebiete Europas. Vor allen Dingen Kirschen und Äpfel werden angebaut.
Ihre Eltern, also das ist eine sehr lange Geschichte, die wir jetzt, glaube ich, hier nicht ausbreiten können, kommen aus Indien und Pakistan, aus wohlhabenden Familien. Die sind also nicht aus wirtschaftlicher Not geflohen, eher aus, sagen wir mal, aus Neugierde, ihr Vater, gekommen. Sie sind ja so ein richtiger norddeutscher Jung, 1974 in Oldenburg geboren, dann, wie gesagt, Holland Twielenvliet. Und sie wurden von den Kindergartenfreunden Hansi genannt. Gehörten sie damals eigentlich da vollkommen dazu in Holland Twielenvliet, oder hat man ihnen das Gefühl gegeben, fremd zu sein?
Nein, ich gehörte vollkommen dazu. Ich bin Hansi genannt worden von einer alten Dame, einer Nachbarin, für die Hasnain zu schwierig war. Die hat einfach Hansi gesagt. Als Kind war es mir egal, und auch heute rückblickend finde ich das völlig in Ordnung. dass sie das getan hat. Sie hat es mit Zustimmung meiner Eltern getan. Meine Eltern haben mich auch Hansi genannt später, also irgendwie war ich dann Hansi. Nein, ich gehörte dazu, ich war einer von vielen. Es gab ganz selten Momente, wo im Streit jemand auf meine Hautfarbe dann abzielte. Aber das ist so, wie wenn man bei Kindern mit Segelohren auf die Segelohren abzielt oder jemand, der Sommersprossen hat oder der rote Haare hat oder was auch immer. Es gibt immer so ein Ding, wo man draufhauen kann und bei mir war es halt die braune Haut.
Was Auffälliges.
Genau, aber das spielte nur wirklich ganz selten im Streit eine Rolle. Ansonsten war ich Teil der Dorfgemeinschaft.
Sie haben ja die Einwanderungsgeschichte Ihrer Eltern und auch Ihrer Kindheit, ich glaube, in Ihrem ersten Buch Grünkohl und Curry aufgeschrieben. Das ist 2009 erschienen, schon eine ganze Weile her. Und in diesem Buch breiten Sie aus den 16 Jahre dauernden Kampf Ihrer Eltern um Aufenthalt und Staatsbürgerschaft. Wenn Sie das von heute aus betrachten, war das eigentlich damals Schikane, vielleicht auch eine rassistische Schikane oder waren die Gesetze damals so, dass es nicht anders ging und die Gesetze waren möglicherweise rassistisch?
Da war sehr viel Schikane mit im Spiel, so würde ich das schon sagen, weil ich weiß, dass es oft Situationen gab, wo die Ausländerbehörde hätte anders entscheiden können. Also es gibt auch, was die Gesetze damals gab, die haben sich verändert, sind ein Stück weit besser geworden, aber wirklich gut würde ich es immer noch nicht nennen. Wir haben immer noch kein vernünftiges Einwanderungsgesetz, wir haben keine Transparenz. Auf jeden Fall, auch damals haben die Gesetze einen gewissen Spielraum geboten und der zuständige Beamte, den ich eigentlich nur aus Dokumenten kennengelernt habe, weil ich ja später dann als Erwachsener das erst aufgearbeitet habe, der hat immer gegen uns entschieden, immer gegen meine Eltern. Und ich habe dann recherchiert, dass es andere Fälle gab, wo er immer dafür entschieden hat. Also da war sicherlich was Persönliches mit im Spiel.
Hm. Ihre Familie ist ja von vielen Einheimischen aus Holland-Wielenfleet ja sehr unterstützt worden, von Pastor Lochte, Gisela Aurich nennen sie, die hat Unterschriften gesammelt, Petitionen verfasst, einen Arzt, der Ihre Mutter immer wieder als reiseunfähig deklariert hat. Haben Sie das damals auch wahrgenommen schon? Diese große Solidarität?
Also ich habe wahrgenommen, dass die Dorfgemeinschaft möchte, dass wir bleiben. Denn wir waren immer wieder von Abschiebung betroffen. Meine Eltern waren keine Flüchtlinge, haben nie Antrag auf Asyl gestellt, sondern sind einfach gekommen, weil mein Vater zur See fuhr für eine deutsche Reederei in den 60er Jahren. Also im Grunde genommen, wenn man so will, Gastarbeiter, aber kein klassischer, der am Fließband arbeitete, sondern er wollte eben Kapitän werden auf einem Schiff. Dann war aber irgendwann der Ausländerbehörde das zu viel und er war lange genug da und jetzt sollten wir wieder weg. Und in der Zeit bin ich aber zur Welt gekommen, meine Schwester ist zur Welt gekommen und man wird natürlich dann Teil der Gemeinschaft.
Sie beschreiben eine sehr schöne Szene, da sind Sie 13 Jahre alt und Ihre Tante Sarah kommt aus Pakistan zu Besuch und will diesmal nett sein und möchte Ihnen was schenken und Sie wünschen sich ein Diktiergerät. Und dann fahren Sie in die Großstadt Stade, in den Elektrofachhandel und das Diktiergerät kostet 99 Mark und Ihre Tante sagt Ihnen auf Urdu, biete ihm 70.
Genau. Das war mir unglaublich unangenehm, dass ich dann da verhandeln sollte und sie diskutierte mit mir auf Urdu und ich habe dann gesagt, das geht nicht, das kann man nicht machen, hier macht man das nicht. Und der Händler fragte dann, was ist, gibt es irgendein Problem? Und dann habe ich das erklärt, also hat uns keinen Rabatt gegeben, aber sie fragte dann am Ende noch irgendwas ob wir die Batterien dann wenigstens so dazu bekommen könnten. Und da hat er das Wort Batterien verstanden, das hat sie auf Englisch gesagt und hat er gesagt, ja, die Batterien bekommen sie so dazu.
Sie schreiben zu dieser Szene, Sie wie gesagt 13, damals wollte ich nur Deutscher sein, am liebsten blond und blauäugig. Ich wollte nicht Hasnain heißen, keine braune Haut und keine asiatischen Wurzeln haben. Für mich war das Anderssein eine Belastung, keine Bereicherung. Wann hat sich das denn geändert, Herr Kasim?
Ich kann da keinen Zeitpunkt nennen, aber das hat sich im Laufe der Jugend schleichend verändert, weil man merkt, es ist natürlich auch eine Bereicherung. Es ist toll, wenn man mehrere Sprachen kann. Ich hatte das Glück, dass ich eben mit Deutsch, Englisch und Urdu aufgewachsen bin. Ich kann mich in Pakistan bewegen, in Indien bewegen. Urdu und Hindi sind sehr ähnliche Sprachen, um nicht zu sagen fast identisch, so wie Deutsch und Österreichisch. Die Schriften sind unterschiedlich. Also ich kann mich auch in Indien bewegen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil und macht mir auch Spaß, dass ich mich in Indien zum Beispiel bewegen kann, ohne dass ich erkannt werde als Fremder.
Ja, das ist alles so heute, ne?
Ja.
Aber damals haben Sie schon gelitten darunter.
Ja, natürlich, ich habe gelitten, weil ich glaube, also ich habe mit ganz vielen anderen Menschen gesprochen, die ja auch erkennbar migrantisch sind und nicht wenige sagen, sie wollten so sein wie alle anderen. Und gerade wenn man in so einem Dorf ist wie Holland-Vielenfleet, wo es eben nicht viele gibt, ich war der Einzige, der nicht weiß war.
Ja.
Ich war der Einzige, der in irgendeiner Form fremde Wurzeln hatte, der zumindest erkennbar fremde Wurzeln hatte, einen fremdklingenden Namen hat. Und da möchte man natürlich so sein, lieber wie alle anderen. Und mein bester Freund damals, Christian Köpke, hatte blonde Locken. Und ich weiß, dass ich irgendwann mal als Kind, ich habe geheult, weil ich so sein wollte wie er, weil ich blonde Locken haben wollte. Das ist, glaube ich, aber irgendwie bei Kindern schon normal.
Also das scheint ja ein mehrjähriger Prozess gewesen zu sein. Ich glaube, kommen wir ja noch zu, dass Sie auch heute anders denken als 2009, als Sie das Buch geschrieben haben. Da gibt es eine andere Szene, wo ein indischer Taxifahrer, dem Sie sagen, na, Sie seien Deutscher, Sie hätten ja einen deutschen Pass, der sagt, ja Gott, dein Pass mag ja deutsch sein, also ein indischer Taxifahrer in Neu-Delhi, aber dein Blut ist indisch und das zählt. Und die Verwandten in Pakistan, auch wenn sie dann nur zu Besuch sind, begrüßen sie immer ganz selbstverständlich, willkommen in deiner Heimat. Und sie stellen sich dann die Frage, wohin sie gehören. Und die erste Antwort ist nach Deutschland. Aber dann, wenn wieder jemand sagt, Sie sprechen aber gut Deutsch, dann entsteht das Gefühl, ich kann mich noch so sehr anstrengen, Superleistung bringen, ich gehöre nicht wirklich dazu.
Ja, also wenn jemand zu mir heute sagt, Sie sprechen aber gut Deutsch, dann kann diese Person sicher sein, dass ich irgendwas sage, antworte darauf, erwidere. Weil ich es einfach schräg finde, zu glauben, dass nur der gut Deutsch kann, der blond und blauäugig ist. Also was ist das für eine Haltung? Ich bin in Deutschland geboren, in Oldenburg. Was soll ich denn sonst sprechen als Deutsch? Ich meine, Plattdeutsch, okay, Friesisch, das kann schon sein. Verstehe ich auch ein bisschen, ja, Plattdeutsch. Aber nein, also da sage ich dann schon was. Dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, na, das hat nachgelassen. Weil ich meine, das kommt relativ häufig, dass Leute sagen, sie sprechen aber gut Deutsch. Wo kommen sie denn eigentlich her? Das ist so eine andere Frage. Die finde ich legitim. Wo kommen sie eigentlich her? Man sieht mir an, dass ich fremde Wurzeln habe aufgrund der Hautfarbe. Zumindest meine Eltern. Viele finden das rassistisch. Ich finde das überhaupt nicht. Sondern für mich ist es eher eine Frage, was ist dein Lebensweg? Ich interessiere mich für dich. Ich frage mittlerweile selbst von mir aus ganz oft Menschen im Zug, wenn ich unterwegs bin, wo kommen sie eigentlich her? Was ist so ihre Geschichte?
Sie hören Deutschlandfunk Kultur von der Buchmesse in Frankfurt am Main. Wir zeichnen dieses Gespräch auf am Donnerstag. Zu Gast ist Hasnain Kasim, aufgewachsen in dem niedersächsischen Dorf Holland-Twielenfleet. Dort auch zur Grundschule gemacht, Abi gemacht, dann studiert. Und dann, Sie hatten es eingangs gesagt, Heer oder Marine, sind Sie zur Marine 1994 mit knapp 20, und zwar als Offiziersanwärter, das heißt freiwillig verpflichtet. Warum?
Ich wollte gerne lernen, wie Militär funktioniert, denn das war ein sehr naiver Jugendtraum von mir. Ich wollte Kriegsberichterstatter werden. Im Grunde genommen, in die Richtung bin ich dann ja auch gegangen. Da haben dann Leute zu mir gesagt, naja, es wäre schon klug, wenn du dann auch weißt, wie Militär funktioniert. So, dann habe ich überlegt, ich gehe zur Bundeswehr. Was sehr schräg ankam bei meinen Freunden, das war 1994, zu der Zeit gab es die Wehrpflicht. Und keiner meiner Freunde ist zur Bundeswehr gegangen. Die haben alle verweigert, beziehungsweise haben Zivildienst gemacht. Und ich habe nicht nur Wehrpflicht gemacht, sondern habe mich verpflichtet, um dort Offizier zu werden. Ich fand das in Ordnung und habe mich dann da auch wohl gefühlt. Ich habe mich dann beworben und für mich war aber wirklich sehr naiv die Frage, wo gehst du jetzt hin? Luftwaffe, Herr Marine? Mhm. Und der Marinemensch hatte einfach die besten Argumente. Das war damals bei der US Navy, der Werbespruch hieß Join the Navy, see the world. Das war bei der deutschen Marine jetzt nicht so sehr, da war the world, war eigentlich nur Ostsee und Nordsee. Aber okay, immerhin.
Naja, vielleicht hat es auch ein bisschen was mit dem Vater zu tun, der ja Kapitän war und zur See gefahren
ja,
ist.
Ja, aber das eher nicht, denn es gab eigentlich zwei Dinge, die ich auf keinen Fall werden wollte, nämlich Seemann, weil ich wusste, dass mein Vater Seemann ist und der war ja permanent weg, 6 Monate, 7 Monate am Stück. Das war für mich als Kind und als Familie nicht schön, also das ist kein familienfreundlicher Beruf. Und das Zweite, was ich nicht werden wollte, war Beamter. Weil diese beamtische Mentalität, so von dann bis dann wird gearbeitet, das ist nicht so meins. Ich will gar nicht kritisieren, aber es ist nicht meins. Dass ich jetzt sozusagen verbeamteter Seefahrer werde, das war sozusagen die Ironie der Geschichte, dass ich das in der Kombination war.
Sie waren noch auf der Gorch Fock. Ich erwähne das, weil Sie darüber einen sehr unterhaltsamen Artikel geschrieben haben. Also die Gorch Fock als Galeere, was das für eine schreckliche Zeit war, erschienen unter einer nicht spiegeluntypischen Überschrift, Segeln, Bügeln, Kotzen. Schade, dass es nicht Kotzeln heißt. Ne?
Ja, wobei ich habe ja geschrieben, wenn man den Text liest, sieht man, ich liebe dieses Schiff ja. Ich bin ja ein großer Fan davon. Und wenn man sich anschaut, die Leute, die auf der Gorch Fock sind, die Offizieranwärter und Offiziersanwärterin, kann man grob sagen, zumindest war es damals so, die eine Hälfte liebt das Schiff und die andere hasst es. Und ich gehöre aber zu denen, die es geliebt haben und immer noch lieben. Ich mag das immer noch sehr.
Obwohl es hart war.
Ja, also erstens, das Negative verblasst bei mir sehr schnell, aber es ist körperlich hart. Also das Ziel war, so war es damals formuliert, ich glaube, das hat sich nicht sehr verändert in der Marine, man möchte die jungen Kadetten, die ja noch nicht Offizier sind, das sind Matrosen vom Dienstgrad, man möchte sie an ihrer körperlichen und psychischen Leistungsgrenze führen, dass die einfach merken, wie das ist, unter großem Stress zu arbeiten. Das ist körperlich wahnsinnig anstrengend, das Geklettere, das Ziehen an den Seilen und man bekommt am Tag 4 Stunden Schlaf am Stück, mehr nicht.
Und man muss die ganzen Knoten auswendig lernen.
Genau, ja, die ganzen Knoten und jedes Seil hat dann eigen. Seil darf man übrigens nicht sagen bei der Marine, das heißt Tampen. Und wenn man Seil sagt, bekommt man auch eine Strafe. Und auf jeden Fall muss man all diese Tampennamen auch, das sind über 100 oder an die 100, muss man auch auswendig lernen und dann sofort auch zeigen können, welches Seil wofür ist, für welches Segel und so. Das war schon eine Menge Arbeit.
Ich raff jetzt mal ein bisschen, Hasnain Kasim hat Politikwissenschaften studiert, es hat sich dann aufgemacht in Journalismus, hat schon für die Schülerzeitung geschrieben, dann fürs Stader Tageblatt, Heilbronner Stimme, Spiegel Online und wurde dann Auslandskorrespondent eben für Spiegel Online und dann auch für den Spiegel. 4 Jahre Pakistan, 3 Jahre in der Türkei mit Ehefrau und Kind, darüber auch 2 Bücher erschienen. Wie hat denn das diese Zeit im Ausland, in diesen beiden Staaten, die ja von Deutschland aus so als eher schwierig wahrgenommen werden in vielerlei Hinsicht, wie hat denn das Ihren Blick auf Ihre Heimat, auf Deutschland verändert, Herr Kasim?
Also natürlich verändert es den Blick auf die Heimat, wenn man in so einem Land lebt und man sieht dann nochmal mehr, was man sich natürlich denken kann, so im Gespräch, aber man spürt es dann eigentlich nochmal am eigenen Leib, wie gut wir es hier eigentlich haben. Und damit will ich gar nicht kleinreden, was für Probleme wir hier in Deutschland haben. Nur im Vergleich, wenn man in einem Land lebt wie beispielsweise Pakistan, wo die Regierung und auch Provinzregierung so gut wie nichts für Bildung ausgeben, wo Bildung absolut eine Frage des Geldes ist. Und nur wenn man Geld hat, und zwar sehr viel Geld hat, kann man sich eine Privatschule leisten. Ansonsten gibt es da nichts. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Land wie Pakistan, 240 Millionen Einwohner. Und dieses Land hat keine einzige Universität, die in irgendeiner Weise auf Weltniveau mitspielt. Nicht eine. Ganz anders Indien übrigens, die das geschafft haben. Ja, da wirklich. So, da sieht man mal, welche Prioritäten da manche Regierungen und manche Leute dort an den Tag legen und welche Prioritäten sie setzen. Und das habe ich dann schätzen gelernt, zu wissen, dass man eine Regierung hat, egal welcher parteipolitischer Couleur und egal, was man jetzt auch kritisieren mag an denen, aber die letztlich doch daran arbeiten, dass es dem Land gut geht.
Sie mussten die Türkei verlassen nach 3 Jahren. Sie sind nicht freiwillig gegangen. Warum mussten Sie weg?
Man muss die Türkei als Journalist verlassen, wenn man seine Arbeit als Journalist ernst nimmt in der Türkei. Oder man kommt ins Gefängnis. Das gilt für Journalistinnen und Journalisten, die Türken sind, die in der Türkei leben. Noch mehr. Da sind sehr viele Kolleginnen und Kollegen seit Jahren mittlerweile im Gefängnis. Manchen ist es gelungen zu flüchten. Und einige leben ja auch hier im Exil, dann in Deutschland oder woanders in der Welt. Und als Auslandskorrespondent und als deutscher Staatsbürger war es so, dass mir dann irgendwann nahegelegt wurde, das Land zu verlassen seitens der Regierung. Es war klar, dass mir der Prozess gemacht werden würde wegen Präsidentenbeleidigung. Der ist ja ständig wegen jeder Kleinigkeit beleidigt. Wegen Verbreitung von Terrorpropaganda und Unterstützung einer terroristischen Organisation. Das sind jetzt alles Zitate sozusagen, ja, das behaupte ich nicht selbst. Es reichte, dass ich mit PKK-Leuten mich überhaupt nur getroffen habe und gesprochen habe. Ich habe die immer kritisch beschrieben und habe auch das Wort Terrororganisation benutzt, würde ich auch weiterhin tun. Aber allein die Tatsache, dass ich überhaupt die getroffen habe, reicht aus Sicht der türkischen Regierung, dass man mir den Vorwurf macht und damit war ich sozusagen verbrannt.
Es ist Buchmesse in Frankfurt am Main. Deutschlandfunk Kultur ist natürlich dabei, auch mit unserem Gespräch heute mit dem Journalisten und Autor Hasnain Kasim, der als Journalist natürlich in der Öffentlichkeit steht. Das heißt, er bekommt wie alle in diesem Beruf Post. Die ist nicht immer, ich formuliere es mal vorsichtig, nett. Das ist so, da habe ich jetzt auch gelernt mitzuleben. Aber Hasnain Kasim heißt Hasnain Kasim und deswegen bekommt er Post, die ich nicht bekomme. Zum Beispiel, ich zitiere, Ihr Drecksmoslems wollt nur Vögeln, nichts anderes im Sinn. 4 Ausrufungszeichen. Oder auch, du Arschloch, Drecksmoslem, ich zeig dich an wegen Sozialbetrug. Nur 3 Ausrufungszeichen. Oder, du bist ein Ausländer, der in Deutschland sein Maul nicht aufzureißen hat. 8 Ausrufungszeichen. Diese E-Mails finden sich in dem schönen Buch Post von Karl Heinz, 2018 erschienen, mitsamt den Antworten des Autors, nämlich Hasnain Kasims. Herr Kasim, ich finde das ja eine erstaunliche Entscheidung, dass Sie auf solche E-Mails auch noch geantwortet haben.
Ja, es war eine Entscheidung, die ich nicht von einem Tag auf den anderen getroffen habe, beziehungsweise doch. Also ich muss es anders erzählen. Ich habe im Grunde genommen immer mal wieder so auf manche Leute reagiert, habe geantwortet, weil ich Lust dazu einfach hatte, weil ich dachte, das ist derart bescheuert und derart blöd, was die einem schreiben, der verdient jetzt mal eine passende Antwort. Und ich bin dann auch nicht immer sehr nett, das muss man auch dazu sagen.
Also ich finde, das muss man auch sagen.
Also ich bin dann auch durchaus mal ruppig, weil ich finde, die Leute verlangen ja, man soll mit ihnen auf Augenhöhe reden. Bitteschön, dann bekommen sie Augenhöhe von mir. Und dann gab es aber ja so ab 2015, 2016, als wir sehr viele Menschen hatten, die eben nach Deutschland kamen, Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, aber auch vielen anderen Ländern auch, da gab es dann immer mal wieder wir müssen die Sorgen und Nöte ernst nehmen. Und auch ein Kollege sagte mir das. Und wir müssen mit den Leuten auf Augenhöhe reden. Und außerdem sollte ich nie vergessen, das sind alles unsere Abonnenten. Ich sollte jetzt auch achten darauf, dass ich nicht zu ruppig bin, weil sonst kündigen sie uns ja das Abo. Und das hat mir so zu denken gegeben, dass ich mir als Vorsatz genommen habe, und das war dann tatsächlich von einem Tag auf den anderen, dass ich ab dem 1. Januar 2016 allen antworte, wirklich allen. Es wird ja gefordert, der Dialog. Bitte, dann bekommen Sie Dialog. Und dann habe ich einfach jedem geantwortet, auch denen, denen ich vorher nicht geantwortet hätte.
Na, Sie waren schon auch ziemlich wütend. Sie schreiben in dieser Einleitung, also das war auch kurz nachdem dieses Buch erschienen war, mit rechten Reden von Perleo und anderen. Da hatten Sie nicht so viel von gehalten zu diesem Zeitpunkt. Und auf diese Aufforderung, eben mit den Leuten doch auf Augenhöhe zu reden, haben Sie gesagt, soll ich mich auf den Bauch legen oder was?
Genau. Ja, da bin ich immer noch meilenweit drüber. Also natürlich war ich wütend und ich bin es auch immer noch, wenn Leute einen derartigen Unsinn schreiben und menschenverachtendes, rassistisches Zeug, dann ärgert mich das natürlich schon. Mittlerweile antworte ich nicht mehr allen, das habe ich 2 Jahre lang durchgehalten und ich habe dann aber gemerkt, das macht ja auch was mit einem. Dass man also permanent sich diesem verbalen Dreck aussetzt. Und mittlerweile ist es wieder so, dass ich dazu übergegangen bin, einiges zu ignorieren, einfach auch wegzuklicken. Wenn Gewaltandrohungen, Morddrohungen sind, und die bekommt man halt leider auch regelmäßig, dann zeige ich das immer an. Denn ich glaube, das muss juristische Konsequenzen haben. Und manchmal, wenn ich streitlustig bin, und das bin ich ab und zu, dann antworte ich denen immer noch.
Also das Buch ist, wie gesagt, teilweise sehr erschreckend, teilweise auch sehr unterhaltsam zu lesen. Ich nenne mal, also es heißt im Untertitel Wütende Mails von richtigen Deutschen und was ich Ihnen antworte. Also Herr S. beispielsweise wirft Ihnen vor, als Drecksmoslem, alles Zitate, ein Schmarotzer zu sein, der Hartz IV abgreift. Und jetzt kommt die Antwort, die es in sich hat. Hasnain Kasim schreibt, also mit Hartz IV könne er seinen Harem nicht finanzieren. Ich zum Beispiel kann es mir nur dank meiner 30 Kinder von meinen 4 Frauen leisten, für die ich monatlich knapp 6.000 Euro Kindergeld beziehe.
Ja, ich hoffe, dass er das verstanden hat, aber ich bezweifle das.
Sehr schön fand ich auch den E-Mail-Wechsel mit Heinz K. Das geht wirklich länger hin und her, dem Sie auf seinen Wunsch hin schwulen- und frauenfeindliche Zitate aus dem Koran schicken. Sure 5 zu Sure 127 und so weiter. Der Herr ist vollkommen begeistert. Sie fragen nochmal nach. Ja, habe ich jetzt immer angewendet und diesen Leuten entgegengehalten. Und dann schreiben sie ihnen, dass ihm bedauerlicherweise ein Fehler unterlaufen sei, seine Zitate aus der Bibel.
Genau. Aber auch da glaube ich nicht, dass der das verstanden hat. Der wollte ja im Grunde genommen Material in die Hand bekommen, dass er dann Muslimen um die Ohren hauen kann, um zu beweisen, wie menschenverachtend, schwulenfeindlich, frauenfeindlich der Islam sei. Natürlich, im Koran steht viel, was man so deuten kann und muss. Sehe ich genauso. Der Punkt ist ja, es geht ja nicht darum, was da drin steht, sondern wie lebe ich das? Und da würde ich auch wahrscheinlich ihm zustimmen, dass es Muslime gibt, die das so tun. Nur in der Bibel steht halt eben auch viel, was Frauen verachten, schwulenfeindlich ist. Und da habe ich die Zitate halt rausgesucht und ihm geschickt. Und wollte ihm eigentlich klar machen, dass es ja auch funktioniert, auch wenn es da drin steht, dass man trotzdem so nicht leben muss. Das hat er, glaube ich, nicht verstanden.
Hat es Ihnen Spaß gemacht?
Ja.
Sie haben vorhin gesagt, Morddrohungen und so weiter bringen Sie zur Anzeige. Es gibt ja einen Fall, ich glaube, der ist ziemlich bekannt geworden sogar, also wo ein Mann eben Ihnen geschrieben hat, man sollte Ihnen alle Knochen brechen und der... Man fragt sich auch, was in diesen Menschen vorgeht. Hat das von seiner Firmen-E-Mail-Adresse aus geschrieben und mit seinem richtigen Namen auch. Und Sie haben dann diese E-Mail an den Gesamtverteiler der Firma geschickt. Und dieser Mann hat dann letzten Endes seine Arbeit verloren. Ist das etwas, wo Sie heute sagen, also das ist ja so Name and Shame. War das richtig? Würden Sie es heute wieder machen?
Ich fand es damals schon problematisch und hatte meine Zweifel, ob ich das so machen soll. Und ich hätte diese Zweifel auch heute. Aber der Punkt ist, man ist, wenn man solche Mails bekommt, oft sehr hilflos. Man bekommt es, ich zeige es an. Und in der Regel bekommt man dann nach Monaten von einer Staatsanwaltschaft einen Brief. Leider musste das Verfahren eingestellt werden, weil wir dem Beschuldigten nicht nachweisen konnten, dass das war. Die behaupten dann oft, ich war es gar nicht. Das war zwar mein E-Mail-Account, aber mein Rechner steht irgendwo im Büro. Es hat jemand anders geschrieben, ich war es gar nicht und so. Und dann reden die sich da sozusagen raus. Und ich kann das verstehen. Juristisch muss eine Schuld nachweisbar sein. Und wenn das nicht ist, und wie soll die Staatsanwaltschaft das dann tatsächlich hieb- und stichfest beweisen, dann kann er nicht verurteilt werden. Aber man ist dann hilflos. Und in dem Moment dachte ich mir, das ist eine Form von Pranger und eine Form von Selbstjustiz mit Sicherheit. Aber ich habe es gemacht und bereuen tue ich es nicht, nein.
Und heute?
Genauso. Ich würde es mir überlegen, was ist das für ein Typ? Warum schreibt er mir? Aber wenn mir dann, also das war tatsächlich jemand, der schrieb mir, man müsste mir alle Knochen brechen, mich aufschlitzen und an meinen Gedärmen aufhängen. Und dann schrieb der von seiner Firmenadresse und seinen Namen drunter. Und da dachte ich mir, also das kann doch nicht wahr sein, dass das unter Meinungsfreiheit in Ordnung ist, so sich zu äußern. Ich hatte übrigens einen ähnlichen Fall, wo mir auch jemand so etwas schrieb, auch von seiner Adresse. Also es war erkennbar, wer das war, der identifizierte sich. Die Leute glauben ja, dass Morddrohungen von Meinungsfreiheit gedeckt wären. Sind sie aber nicht. Das waren sie vor den Zeiten des Internets nicht und das sind sie auch heute nicht. Aber die Leute glauben das. Man wird das ja wohl noch sagen dürfen und dann schreiben sie ihre Adresse drunter. Dem habe ich dann irgendwann mal eine Aufforderung geschickt, er möge mir handschriftlich mehrere Seiten mit blauer Tinte und Füller eine Entschuldigung schreiben. Und er möge, ich glaube 100 Euro habe ich gesagt, an eine Hilfsorganisation für Geflüchtete spenden und mir den Spendenbeleg schicken. Nur wenn er das macht, und zwar fehlerfrei, auch grammatikalisch fehlerfrei und ohne irgendwelche Schmierereien und so weiter, das muss sauber sein, ein paar DIN A4 Seiten, wenn er mir das schickt als Scan und den Überweisungsbeleg, dann sehe ich davon ab, da gegen ihn weiter vorzugehen. Ansonsten würde ich ihn anzeigen oder das auch öffentlich machen.
Und?
Er hat es gemacht.
Sie sollten noch kurz aufklären, was es mit Karl-Heinz auf sich hat, der arme Mann.
Naja, Karl-Heinz, also das Buch heißt Post von Karl-Heinz, weil es war ein tatsächlich Karl-Heinz heißender Mensch, der mir geschrieben hat, ich sei eben auch ein Ausländer, der nur antideutsch denke und schreibe und er hätte noch nie etwas Vernünftiges aus meiner Feder gelesen. Komm du mal zu mir, dann zeige ich dir, was ein richtiger Deutscher ist. Das war seine Formulierung. So etwas sollte man mir nie schreiben. Und dann habe ich ihm also geantwortet, na klar, komme ich gerne mit meinen drei Frauen. Die vierte kann nicht, die liegt gerade im Kreißsaal und bekommt unser sechstes gemeinsames Kind. Und mit meinen 22 Cousinen und Cousins und deren ganzen Kindern mit zwei Reisebussen zu ihm. Wir bringen Ziegen mit, die wir in seinem Garten schächten. Und dann grillen wir bei ihm und so weiter. Und dem habe ich halt einfach nur Angst gemacht. Wobei man eigentlich...
Und es ging, also man muss sagen, war so ein Wechsel. Der schrieb dann zurück, so war das jetzt nicht gemeint. Und sie, kein Problem, wir kommen, wir bringen die Ziegen selbst mit.
Genau, wir haben Festzelt dabei.
Auch die Messer, wir haben alles dabei.
Wir haben Festzelt dabei, das können wir in seinem Garten aufstellen. Ich wusste, dass er einen Garten hat. Er hat ja seine Adresse angegeben. Das heißt, ich habe bei Google Earth geschaut, wie der wohnt. Das ist ein Rhein-Endhaus in einem Dorf in Rheinland-Pfalz. Ich wusste also, dass er einen Garten hat. Dann habe ich ihm halt geschrieben, dann bringen wir halt ein Festzelt mit. Das bauen wir in seinem Garten auf, die Ziegen schächten wir dann. Er möge doch bitte einen Schlauch bereitlegen, damit wir sein Grundstück nach der Schächtung reinigen können. Und da hat er natürlich Angst bekommen. Ja? Und da hat er Angst bekommen, schrägerweise, weil man könnte annehmen, dass man versteht, dass ich es nicht ernst meine. Aber Karl-Heinz hat es nicht verstanden.
Deutschlandfunk Kultur, weiterhin von der Buchmesse in Frankfurt am Main mit Hasnain Kasim, der sich für sein jüngstes Buch aufs Fahrrad geschwungen hat. Nicht so schwer, es ist nämlich ein ein Faltrad.
Klapprad, ja. Heute sagt man Faltrad, das macht es gleich 1.000 Euro teurer.
Das Buch über diese Reise heißt Deutschland-Tour, auf der Suche nach dem, was unser Land zusammenhält. Und es geht um Landwirtschaft, geht auch um Identitätspolitik, People of Color, geht um Arbeitskräftemangel, um die beste Currywurst und um Flüchtlinge. Und es geht auch immer wieder um die AfD und deren Wähler. Es geht um Streit, um Hass, um Rassismus. Und ein Prinzip dieser Reise, Herr Kasim, Sie versuchen ja wirklich mit allen ins Gespräch zu kommen, auch mit denen, die rechts wählen. Und zwar in ein Gespräch auf Augenhöhe. Das habe ich schon den Eindruck, da gibt es schon einen Gesinnungswandel. Da haben Sie sich kein einziges Mal auf den Bauch gelegt.
Nein, ich würde gar nicht Gesinnungswandel sagen. Ich habe ja, wenn Leute mir schreiben und irgendwelche Beschimpfungen, habe ich ja auch mit denen geredet. Nur eben auf Augenhöhe, so wie die es wollen. Wenn die mich beschimpfen, dann kann ich schon auch sehr böse sein in meiner Antwort. In diesem Fall habe ich einfach nur versucht, mit denen vernünftig ins Gespräch zu kommen, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Und ich glaube, eine Grundvoraussetzung war es, nicht online oder im Netz zu tun und nicht schriftlich zu tun, sondern tatsächlich in der alltäglichen Begegnung. Und das hat funktioniert. Ich habe immer versucht, erstmal mit Smalltalk anzufangen, über das Wetter, welches Restaurant können die hier empfehlen, was kann man hier gut essen und so weiter. Und dann kam man ins Gespräch über Politik und die Leute waren dann schon offen. Und ich habe dann auch gemerkt, was ich schon geahnt hatte in den schriftlichen Dialogen, die Leute haben schon ein Anliegen und haben eine Wut und sind frustriert, sind verärgert über die Regierung, über die Politik, über was auch immer, aber drücken sich halt wahnsinnig entweder unbeholfen oder auch aggressiv aus. Wenn man aber jetzt sozusagen im Gespräch ist, kann man ja ein Gespräch immer so führen, dass man gleichzeitig für die Leute übersetzt. Ah, sie meinen das also so und so. Und dann sagen, ja, ja, genau so. Und dann kann man ein Gespräch ja auch so lenken, dass es nicht aggressiv ist. Und das hat oft funktioniert.
Ich habe den Eindruck, dass Sie, gab schon vorher immer so Andeutungen, aber dass Sie in diesem Buch jetzt also so vollends eigentlich aus der Rolle des Journalisten, des Beobachters heraustreten und nicht nur den Leserinnen und Lesern gegenüber, sondern auch den Menschen, mit denen Sie reden, gegenüber mehr so in die Rolle eines, ich weiß auch nicht, wie soll ich das sagen, also eines Demokratieerklärers und vielleicht auch so ein bisschen eines so politischen Erziehers fast gehen. Also ich denke zum Beispiel an die Szene, es gibt in Upal, einem kleinen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern, gibt es eine Demo gegen eine Flüchtlingsunterkunft und da demonstriert eine Frau, sie hat ein Schild in der Hand, darauf ist ein Galgen gemalt und sie sagen dann zu ihr, damit diskreditieren sie ihren nachvollziehbaren Protest, das ist doch keine anständige Art.
Ja, also ich bin sicherlich nicht mit dem Selbstverständnis, ein Journalist zu sein, losgefahren, sondern als jemand, der mit den Menschen ins Gespräch kommen möchte und schon auch seine Meinung sagt. Und das Beispiel, was Sie jetzt nennen, ist eins, das war mir deswegen so wichtig, weil ich ehrlich gesagt verzweifle daran, wie in Deutschland manche Debatten geführt werden. Also in Upal war das so, da wurde gegen ein Flüchtlingsheim demonstriert. Dieses Dorf hat, das lernte ich dann dort, 500 Einwohner. Und da soll ein Heim, eine Unterkunft für Geflüchtete gebaut werden für 400 Menschen. Und da war mir schon klar, erstens, man muss kein AfD-Versteher sein, um zu verstehen, das ist keine gute Idee. Also 500 Menschen, die da wohnen und 400 Leute, die man da unterbringt, das ist ein Verhältnis, was so nicht gut sein kann. Da schafft man das nicht, die Leute zu integrieren und so weiter. Man überfordert die Leute, die dort leben. Man tut aber auch den Leuten, die man dorthin steckt, keinen Gefallen. Was sollen die in einem Ort wie Upal, wo es nur eine Tankstelle gibt? Da gibt es nichts, was die machen können. Und dann erzählten mir die Leute, sie sind nicht mal gefragt worden, sondern es ist über ihre Köpfe hinweg von der Landesregierung entschieden worden. Offensichtlich hat man geschaut, wo wohnen wenig Menschen, wo gibt es wenig Widerstand, da bauen wir es hin. Und dann wurden die verdonnert, das dahin zu bauen. Also auch da verstehe ich den Frust. Und das kann man ja artikulieren und sagen, Leute, ich habe mit denen diskutiert, die haben gesagt, wir hätten ja auch 30 Leute aufgenommen oder 50 oder das höchste Gebot war 100. Aber 400 ist zu viel. Das verstehe ich, das kann man vernünftig artikulieren. Wenn man dann aber rumgeht mit einem Schild und da steht drauf, Upal sagt nein und ich habe dann Galgen drunter, da diskreditiert man diesen Protest. Und ich weiß ja, wie wir Journalistinnen und Journalisten ticken. Wenn ich Fernsehjournalist gewesen wäre, was hätte ich gemacht? Ich hätte genau da drauf gehalten. Natürlich hätte ich da drauf gehalten, um zu zeigen, guck mal, so demonstrieren die da. Und dann hätten alle gesagt, ja, das sind alles irgendwie menschenverachtende, rechtsextreme Idioten. Und es stimmt aber nicht. Denn wenn man dort war und mit den Leuten geredet hat, das waren schon Leute, die waren hilfsbereit, die wollten einfach eine vernünftige, kluge Lösung für alle Seiten.
Und ist ja dann, lustig, einer hält sich ja auch für den, der dann da wohnen soll.
Ja, das war ganz am Anfang. Ich kam da an und dann fragte er mich, sind Sie einer von denen, der hierher ziehen soll? Mhm. Ich musste mich da sehr zurückhalten und war dann nett zu ihm, weil ich ja das Gespräch wollte und das hat dann auch funktioniert.
Ja, aber ich habe schon den Eindruck, dass Sie auch so ein bisschen so eine Mission haben inzwischen. Also Sie haben ja eingangs gesagt, was Sie nervt an diesem Land, ist diese Art, wie die politischen Debatten laufen. Und das geht jetzt nicht nur in diese Richtung, die Frau mit dem Galgen, das ist keine anständige Art. Gibt eine ganz andere Szene, da sind, ich glaube, es sind 5 oder 4 junge Männer aus Syrien geflohen, die so ein bisschen... Ich weiß gar nicht, vor einem Bahnhof oder so, zusammenstehen, rumlungern, hätte man früher gesagt. Und ich weiß gar nicht, was sie eigentlich machen. Also sie fassen die Frauen nicht an, sie pfeifen ihnen nicht hinterher, sie unterhalten sich offenkundig über sie. Aber das ist, und sie gehen dann dahin und sie sagen, habt ihr nichts Besseres zu tun, als hier herumzusitzen und Frauen zu belästigen, schämt ihr euch nicht?
Ja, das war eine Situation, das klingt, wenn man das so erzählt, vielleicht schräg, aber die Situation war sehr unangenehm. Da waren diese jungen Männer und dann gehen da zwei blonde Frauen vorbei und das war für die sehr unangenehm. Man merkte das, dass die über die reden, Witze machen, laut lachten und so weiter. So, und ich habe natürlich im Hinterkopf diese ganzen Debatten, die Ausländer, die ausländischen Männer betatschen unsere Frauen, begaffen die, ich kann in kein Freibad mehr gehen, all diese Sachen. Und da habe ich mir gedacht, aber das ist so eine Situation, genau die führt dazu und dann muss man irgendwie doch was sagen. So, und ins Gespräch kommen und die meinten es ja nicht böse. Ich bin ja dann mit denen ins Gespräch gekommen und ich dachte mir, wer, wenn nicht ich, muss denen das sagen, weil mir nehmen sie es ab. Ich bin für die mit meinem grauen Bart mittlerweile ein Onkel sozusagen und man redet ja, also die haben mich dann auch mit Onkel angeredet. Und insofern dachte ich, ich nutze jetzt mal diese Position, die ich habe sozusagen aus, weil wenn Sie als weiße Frau das getan hätten, hätten Sie vielleicht nichts verstanden oder auch nichts verstehen wollen oder wenn es jemand anders getan hätte, aber bei mir dachte ich, funktioniert es und das war dann genauso. Ich habe gedacht, was habt ihr nichts Besseres zu tun, was soll das? Und dann kamen wir ins Gespräch und dann meinten die, ja, stimmt schon, ist nicht in Ordnung, dass wir das tun, dass wir hier sitzen und über die Frauen reden und so weiter und so fort und dass wir so eine Situation schaffen, die unangenehm ist für andere.
Also wieder ein Buch über Deutschland. Die Frage, die gar nicht mehr vorkommt in Ihrem jüngsten Buch über Deutschland, also mit Grünkohl und Currywurst hat es ja angefangen, ist, wo Ihr Platz ist in diesem Land. Ist die geklärt für Sie inzwischen?
Der Frage bin ich gar nicht nachgegangen, weil ich ja einfach schauen wollte, was hält uns zusammen. Für mich ist völlig klar, mein Platz ist hier. Das habe ich jetzt, also natürlich gab es immer wieder Situationen früher, wo ich noch vielleicht nicht gefestigt war und wo ich selber auch mich habe einschüchtern lassen, so nach dem Motto, du gehörst nicht hierher und du bist kein richtiger Deutscher. Das höre ich ja immer noch. Du bist ein Passdeutscher. Du bist nur ein Passdeutscher. Das kommt aus bestimmten Kreisen. Da sage ich mittlerweile, erzählt das wem, was weiß ich, wem, aber mir nicht, ist mir egal, was ihr sagt. Ich gehöre hierhin und Punkt.
Zurzeit ist ja die Anzahl antisemitischer Übergriffe, rassistischer Übergriffe auf einem Hoch. Die AfD hat einen unglaublichen Zulauf. Viele machen sich Sorgen, wie Sie, um die Art, wie Auseinandersetzungen geführt werden in diesem Land. Viele ziehen sich deswegen auch zurück aus Auseinandersetzungen, aus demokratischer Arbeit. Und Sie schreiben aber ganz zum Schluss dieses Buches, Herr Kasim, ganz erstaunlich, Sie sind zuversichtlich für Deutschland.
Ich bin deswegen zuversichtlich, weil ich schon glaube und auch gesehen habe, dass man durch Gespräch sehr viel erreichen kann. Ich halte deswegen auch das sich zurückziehen für den falschen Weg. Ich glaube, wir müssen viel mehr ins Gespräch gehen. Und damit meine ich nicht mit Extremisten, damit meine ich nicht mit den Höckes dieser Welt, die irgendwelche menschenverachtenden, rassistischen Dinge schreiben und sagen, sondern ich meine mit denen, die frustriert sind, die wütend sind und die vielleicht auch nicht ganz durchschauen, was sie da eigentlich tun, indem sie Rechtsextremisten den Weg an die Macht ebnen. Aber mit denen zu reden lohnt sich schon, weil ich glaube, dass man sehr viele von denen zurückholen kann.
Hasan Kasim, ich danke für das Gespräch.
Danke auch.
Und das Buch von Hasnain Kasim, Deutschlandtour, ist bei Penguin erschienen.